Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer Sonderfolge des Roche-Nervennahrung-Podcasts. Mein Name ist Matthias Meurer, ich leite die Klinik für Neurologie am Klinikum Würzburg-Mitte und zusammen mit meinem Kollegen Professor Sven Meuth vom Universitätsklinikum Düsseldorf waren wir für Sie seit 2021 die Gastgeber in diesem Podcast. Wir hatten ja Ende letzten Jahres schon angekündigt, dass es im Gastgeberteam Veränderungen geben wird. Mein geschätzter Kollege Sven Meuth wird aufgrund seiner Aufgaben im Präsidium der Deutschen Gesellschaft für Neurologie als Gastgeber ausscheiden. Was uns natürlich alle, inklusive Sven, nach so langer Zeit etwas traurig stimmt. Aber der Schritt ist natürlich absolut verständlich. Dementsprechend haben wir uns auf die Suche nach einem Nachfolger gemacht und ich bin sehr glücklich, dass wir Tobias Ruck für diese Aufgabe gewinnen konnten. Professor Tobias Ruck ist Direktor der Neurologie am Bergmannsheil in Bochum und war vor seiner Berufung auf den Lehrstuhl in Bochum Sven Stellvertreter am Universitätsklinikum Düsseldorf. Es ist also fast logisch, dass er jetzt auch die Nachfolge von Sven als Host unseres Podcasts antritt. Und wir haben uns gedacht, dass es natürlich schön wäre, bevor Tobias in den Podcast einsteigt, ein wenig mehr über ihn persönlich zu erfahren und über seine Motivation, jetzt Podcaster zu werden. Und dafür freue ich mich, dass ich ihn dazu interviewen kann und dass ihr ihn dann besser kennenlernt und im Bilde darüber seid, wer euch demnächst über interessante Themen und spannende Themen in der klinischen Neurologie zusammen mit unseren Gästen informiert. Ja, hallo Tobias. Erstmal herzlich willkommen im Nervennahrung-Podcast-Team.
Ja, vielen Dank. Wie es auf der anderen Seite ist.
Genau, ist immer besser, auf der anderen Seite zu sein. Aber was hat dich eigentlich motiviert, diese Aufgabe für die Zukunft anzunehmen?
Ja, natürlich mein Freund und Mentor Sven Meuth, kann man sagen. Ihr beide habt das, glaube ich, die Jahre über schon extrem klasse gemacht. Man dann tatsächlich viel davon gehört, dass auch die jungen Kolleginnen und Kollegen den Podcast gerne hören, das quasi zum Berufsweg oder wo auch immer es passt, dazugehört. Und das ist natürlich eine tolle Plattform. Und ja, im Wesentlichen natürlich auch du, weil ich wusste, mit dir macht das Spaß.
Oh, das ist total nett. Aber ich muss auch sagen, es ist natürlich optimal, jemanden auch aus Svens Team, also jetzt bist du ja nicht mehr in seinem Team, aber im Endeffekt ist das eigentlich eine tolle Ergänzung. Ich hatte so ein bisschen eigentlich gedacht, dass wir dich auch vorstellen, unseren Hörerinnen und Hörern, dass so auch ein wenig mehr bekannt wird, was du eigentlich so machst, wie deine Hintergründe sind. Und ich fand es natürlich sehr, sehr spannend, dass wir beide ja gemeinsam in Würzburg Medizin studiert haben. Ich natürlich ein bisschen früher als du, aber nichtsdestotrotz. Erzähl doch mal so, wo dich dein Weg überall hingeführt hat.
Ja, also genau, das Studium hat in Würzburg angefangen, so ein bisschen aus Familientradition. Mein Vater hat eigentlich aber Volkswirtschaftslehre dort studiert, war aber von Würzburg begeistert. Die Familie kommt aus der Nähe von Bad Mergentheim, also auch so ein bisschen aus der Region. Und das war eine gute Zeit da. Sicherlich einerseits kleinere Fakultät, man kannte sich sehr gut. Die Weinfeste sind natürlich nicht zu verkennen, aber auch wissenschaftlich war es eine sehr fruchtbare Zeit. Habe ja da auch bei Heinz Wiedel und Sven Meuth im Labor begonnen. Und
ja, was hat dich da oben im Prinzip hingeschlagen ins Labor in Würzburg? Du hast ja da Doktorarbeit gemacht, ne?
Ja, genau. Also tatsächlich hat mich so in den Vorlesungen die Neurologie gepackt, aber auch die Immunologie, und dann war das irgendwie naheliegend.
Also du bist gezielt dahin gegangen zu den beiden.
Tatsächlich gezielt dahin gegangen.
Also, ja, guck, das ist der Unterschied. Ich bin da mehr so reingestolpert damals. Ich wusste damals gar nicht, wo ich angeklopft hatte und war dann auf einmal Doktorand in der Neuro. Ja. Aber du hast gezielt dir die beiden rausgesucht und hast da Doktorarbeit gemacht.
Ja, ich weiß gar nicht, ob wir dann auch im selben Labor waren, im MS-Flachbau, dann direkt neben der Kopfklinik.
Genau, im legendären Flachbau musste man ja damals auch letztlich seine Zeit verbringen, keine Frage. Du bist dann aber auch mit Sven und Heinz danach nach Münster gewechselt, ne?
Genau, erstmal nach Münster. Die beiden sind 2011 da schon hingegangen. Ich bin dann ein Jahr später nachgekommen und habe da quasi als Assistenzarzt angefangen. Hatte natürlich schon so ein bisschen ganz gute Verbindungen und damit war auch die Anbindung wieder ans Labor, an die Wissenschaft natürlich einfacher. Ja, und dann hat sich das letztendlich ganz gut entwickelt. Hab in den letzten Jahren dann sehr, sehr viel mit Sven natürlich zusammengearbeitet. Mein Fokus war immer so ein bisschen anderer. Sven ist ja der klassische Neurowissenschaftler, Elektrophysiologe mit Immunologie-Anhang und ich bin eher der Immunologie-Typ mit Elektrophysiologie-Anhang, und so hat das dann ja sich sehr, sehr gut aufeinander zuentwickelt. Und zusätzlich war er immer eher im zentralen Nervensystem unterwegs und ich eher im peripheren, also Muskelnerv. Und das hat sich gut ergänzt, wie man dann sieht. Und dann sind wir 2020, er und ich 21 anfangen, auch nach Düsseldorf noch gemeinsam, also so diese Karriereschritte immer gemeinsam im Wechsel quasi gemacht.
Und jetzt praktisch Podcaster als Nachfolger von Sven. Das ist ja eigentlich dann die...
So schließt sich der Kreis.
Schließt sich der Kreis. Ganz genau. Du hast ja gesagt, du bist mehr auch so tatsächlich in der Peripherie unterwegs. Also du stehst auch natürlich sehr im Moment für Myasthenie-Forschung und klinische Betreuung von Myasthenie-Patienten. Das kann man so sagen, ne? Dass du da deinen Schwerpunkt setzt.
Ja, also da würde ich mich auch daheim fühlen. Nicht nur Myasthenie, sondern auch die Myositiden sind mir immer so eine Herzensangelegenheit. Und auch die entzündlichen Neuropathien. Und ja, in den letzten Jahren auch quasi dadurch, dass ich in Münster schon den neuromuskulären Bereich dann zum Schluss als Oberarzt mitgeleitet und geführt habe und in Düsseldorf ja auch dann wieder mit aufgebaut habe, auch immer mehr die hereditären Erkrankungen. Und da muss man ja sagen, stehen auch sehr, sehr viele Revolutionen vor der Tür. Die vektorbasierten Gentherapien und das ist einfach auch ein wahnsinnig spannendes Feld im Moment.
Ja, muss man tatsächlich sagen. Ne? Also mit den hereditären Neuropathien, ich habe ja da auch ein bisschen dran gearbeitet in Würzburg, so als Tiermodell. Das ist ja gigantisch, was sich da getan hat. Ne? Also die Gentherapien, du sagtest es ja, sind ja wahrscheinlich eine Entwicklung, die uns jetzt die nächsten Jahre begleiten werden. Also wenn man so guckt, ich glaube, bei der Charcot-Marie-Tooth-Erkrankung, bei dieser Sorbitol-vermittelten Neuropathie, habe ich gehört, da gibt es extrem vielversprechende Ansätze. Verfolgst du das auch in deinem Labor oder in deiner Klinik jetzt? Du hast ja auch vor kurzem nach Bergmannsheil gewechselt, nach Bochum.
Ja, also ist tatsächlich auch ein zentraler Bestandteil. Der Fokus ist hier deutlich mehr auf den hereditären oder genetisch vermittelten neuromuskulären Erkrankungen, als ich das jetzt immer so mitgebracht habe. Und so ist es ja letztendlich auch wieder gut und komplementär. Und das nutzen wir natürlich auch. Und natürlich dadurch, dass Therapien eben ja auch bald bei der zum Beispiel Myotonen-Dystrophie zur Verfügung stehen werden, wahrscheinlich, also viele Phase-3-Studien. Und ja, Duchenne entwickelt sich extrem viel, auch die Neuropathien. Es ist einfach wirklich, man steht so an der Schwelle, dass man endlich was anbieten und nicht nur noch diagnostizieren, vielleicht auf höchstem akademischen Niveau sagen kann, das ist die und die Mutation, die könnte das und das machen, sondern wirklich auch ja, therapeutische Einflusspunkte hat.
Ja, ich finde das extrem faszinierend. Ich muss sagen, das ist wahrscheinlich auch, da ich ja doch ein bisschen älter bin und eigentlich auch diese ersten Phasen mitgekriegt habe bei mir, dass das ja eigentlich Erkrankungen waren, wo man stolz war, wenn man sowas diagnostiziert hat irgendwo, war ja teilweise auch genetisch noch gar nicht unbedingt festlegbar. Ja. Aber es war auch ganz klar so die Maßgabe, naja, Therapie, das ist wahrscheinlich irgendwie in weiter Ferne. Da ja, bist du wahrscheinlich ganz anders groß geworden oder jetzt auch mit den Möglichkeiten versehen, da jetzt wirklich was zu bewegen auf dem Feld.
Ne? Ja, klar, also an der NS kann ich trotzdem auch doch noch miterzählen, ganz so jung bin ich dann auch nicht mehr, dass sich da das Bild maximal verändert hat, die Warteräume ja einfach anders aussehen. Früher brauchten wir keine Stuhlreihen, sondern die meisten Patienten kamen leider im Rollstuhl. Das gibt es heute nicht mehr. Bei der Myasthenie leben wir sehr gerade quasi am eigenen Leib, wie das ist, wenn neue, auch vielfältige therapeutische Methoden zur Verfügung stehen, jetzt auch bis zu KT-Zellen, also auch wieder immunologisch macht das natürlich extrem viel Spaß und da kommen auch wieder die Myositiden mit rein, bei der CDP gibt es gewisse Einsatzorte und wenn man dann vielleicht da dann auch wieder Genetik und Immunologie verbinden kann, das ist so das, wo ich gerne mal dann hin.
Ja, sieht man aber schon so ein bisschen auch, wo deine Schwerpunktsetzungen wahrscheinlich als Gastgeber im Podcast sein werden, dass wir doch wahrscheinlich auch ein bisschen mehr uns noch in die Peripherie bewegen werden. Ne?
Ah, die MS verlasse ich nie ganz. Da liegen ja die Wurzeln. So die gute alte EAE habe ich natürlich auch im Labor gemacht. Und das sind schon die Wurzeln. Deswegen von der MS, NMOSD und so weiter kann man ja vieles lernen, auch für die Peripherie und eben auch andersrum.
Was glaubst du so, wo die Entwicklung der Neurologie hingehen wird, wenn man so das gesamte Fach sehen wird? Also es ist ja doch Wahnsinn eigentlich, was sich tut. Gentherapie sicherlich ein Stichwort, aber auch das ganze komplex wahrscheinlich mit künstlicher Intelligenz, KI-gestützte Diagnose. Wo denkst du, stehen wir in 10, 20 Jahren?
Ja, also das Ganze wird natürlich, wie du schon gesagt hast, immer komplexer. Die Detailtiefe kann man ja faktisch gar nicht mehr überblicken als Generalist. Natürlich alles nochmal spezialisierter werden. Ich glaube, wir sollten es trotzdem hinkriegen, dass wir nicht ganz so sehr aufsplittern, wie ich sehe. Innere Medizin, das wäre zumindest mal Wunsch, weil ja so dieser Gesamtblick ist schon extrem wichtig und dieses diagnostische Denken, dieses kategorische und auch, sagen wir mal, strukturierte Denken, das sollten wir nicht verlieren. Natürlich wird alles extrem viel digitaler werden. Gehe eigentlich fest davon aus, dass uns die KI hier da häufiger mal unter die Arme greifen wird, letztendlich auch im Monitoring der Patienten. Ich meine, letztendlich das, was wir die Patienten sehen, immer mal diese Schlaglichter, das bildet ja auch, sagen wir mal, unseren Therapieerfolg nicht wirklich gut ab. Und da gibt es einige wirklich extrem spannende Entwicklungen, auf die ich mich auch sehr freue, muss ich sagen. Weil ich glaube an sich, die Neurologinnen und Neurologen brauchen sich keine großen Sorgen, um ihre Jobs zu machen. Man kann nur hoffen, dass man dafür dann wieder mehr Zeit hat, tatsächlich Neurologie zu betreiben und nicht Verwaltungsdokumente auszufüllen oder Abrechnungsbelange im Wesentlichen zu betreiben.
Ja, das wäre natürlich generell der Wunsch, dass man sich da wieder mehr darauf konzentrieren kann. Ob da die KI oder mehr die Politik helfen kann, das sei noch dahingestellt, aber es sind auf jeden Fall spannende Zeiten. Gestern wurde Lecanemab zugelassen. Was ist dir durch den Kopf gegangen, als du es gehört hast?
Gute Entscheidung. Finde ich, ehrlicherweise, natürlich sind die Effekte nicht überragend, aber es ist, wie wir das ja auch bei der MS hatten, letztendlich mein erster Weg und daraus lernt man noch so viel mehr. Ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, weil wir wissen ja, eine andere Substanz, die von, ja, sagen wir mal, den Studiendaten Donanemab nicht viel schlechter erschienen, hat es ja nicht durch die EMA geschafft. Aber tatsächlich gibt es, glaube ich, viel Hoffnung. Trotzdem muss man natürlich sagen, wird es eine riesen Herausforderung für uns. Es ist ja für einen sehr kleinen Patientenbereich oder Anteil dann wirklich nur geeignet. Und also, ob es den Ansturm geben wird, werden wir sehen. Aber er könnte zumindest wirklich groß und auch anstrengend werden.
Ja, ich könnte mir schon vorstellen, ich meine, bei so einer angstbesetzten Erkrankung, dass natürlich das jetzt für viele auch so ein Signal ist, oh, da gibt es eventuell was. Also ich glaube, das Interesse wird schon sehr, sehr groß sein und die Herausforderung wahrscheinlich wird sein, das zu kanalisieren und zu filtern, weil, sagen wir mal, diese enge Zulassung, die natürlich jetzt auch irgendwie ausgesprochen wird, das ist ja häufig dann auch in der Realität gar nicht so leicht zu vermitteln, da auch zu sagen, für wen ist das jetzt eigentlich? Also ich glaube, dass da auch eine sehr große Herausforderung für die Zukunft liegen wird. Ich meine, wir hatten es ja auch einige Male im Podcast, also Spezialisten auch zu diesem Thema. Und ich finde es auch super, dass da eine Tür aufgegangen ist jetzt für diese Art von Therapien. Das ist wirklich ein großer Fortschritt, auch wenn jetzt natürlich die therapeutischen Erfolge wahrscheinlich noch eher gering sind oder auch nur geringe Gruppen betreffen werden, aber insgesamt ist das schon eine tolle Entwicklung, die sich da andeutet. Also ich denke, uns werden die Themen da auch in Zukunft nicht unbedingt ausgehen, wenn man auf diese ganzen Gebiete guckt. Gentherapie, die ganze Alzheimer-Therapie, Therapie von neurodegenerativen Erkrankungen, die Entwicklung bei der MS, haben wir, glaube ich, eine ganze Menge zu tun und wahrscheinlich auch sehr interessante Gäste.
Ich glaube, da werden wir uns keine Sorgen machen müssen. Es gibt extrem viel zu diskutieren und natürlich gerade auch so im Bereich der Volkskrankheiten ist natürlich auch extrem spannend, wenn da mal wirklich ein Innovationsschub auch wirklich stattfinden kann. Sonst schaffen wir das meistens eher bei den überraschenderweise selteneren Erkrankungen. Aber also ich freue mich sehr drauf, auch, sagen wir mal, über das neue Wissen, das man auch über den Podcast akquirieren kann. Das ist ja quasi nicht nur einseitig, nicht nur die Zuhörer, sondern, also ich meine, du wirst Professor sagen können als ich, ja. Aber man lernt extrem viel und auch die Vielfalt des Fachs nochmal neu kennen und schätzen. Und das macht, glaube ich, auch den Podcast im Wesentlichen aus, dass es so vielfältig ist.
Ja, es ist ein absolutes Privileg, letztlich sich mit so tollen Experten und Gästen unterhalten zu dürfen. Ich glaube, das macht ja auch den Wert letztlich aus. Es sind ja weniger wir als eigentlich die tollen Gäste, die wir so über die Zeit hatten und haben werden. Ja.
Absolut.
Ja. Tobias, das ist vielleicht so eine Frage, die man durchaus zum Abschluss noch stellen kann. Was machst du, wenn du keine Neurologie machst?
Aktuell wesentlich meine kleinen Kinder beschäftigen. 1 und 4 Jahre alt. Es hat man nicht mehr viel Freizeit.
Brauchst nichts mehr zu erzählen.
So ab und zu mal Tennis spielen gehen und sportlich unterwegs sein, mal ins Schauspielhaus oder sowas. Also bisschen minimal Freizeit gibt's noch, aber naja.
Ich meine, Bochum hat ja viele kulturelle Angebote. Das ist ja eigentlich so fast die Kulturhauptstadt des Ruhrgebietes. Wie sieht's mit Fußball aus? Musstest du dich schon irgendwie verkleiden oder dich ausgeben als Fan vom VfL? Oder?
Bisher wurde ich nicht gezwungen, aber ich werde mir durchaus mal ein Spiel ansehen. In Düsseldorf muss ich auch immer noch ins Stadion. Dort wohne ich ja auch noch. Aber damit vielleicht sieht man sich auch in der zweiten Liga wieder. Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal nicht, aber wir werden sehen.
Ich dachte, in Düsseldorf geht man zum Eishockey, ja, oder?
Ja, hat sich über die Jahre geändert. Also das war mal das absolute Nonplusultra, aber es ändert sich. Es ändert sich.
Also dann hoffe ich, dass du da viel Freude mit dem VfL in Zukunft haben wirst.
Mal schauen, sieht nicht so aus.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir sehr viel Spaß haben werden, auch zusammen den Podcast zu machen. Tobias, super, dass du dich bereit erklärt hast, dich von mir interviewen zu lassen, um dich so ein bisschen auch einzuführen als neuer Host. Und wie gesagt, ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dir.
Das kann ich nur zurückgeben. Ich erwarte nur das Allerbeste und wir freuen uns auf die zukünftigen Gäste und die vielen interessanten Themen.
Und damit wären wir wieder am Ende unseres Podcasts Nervennahrung. Wenn Ihnen euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns bitte weiter. Diese und weitere Folgen rund um das Thema Neurologie findet ihr auf den gängigen Podcast-Portalen. Mein Name ist Matthias Meurer und ich wünsche euch eine gute Woche. Bis dahin.